Das sieht gut aus. Das hat geklappt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes. Eine neue Folge unserer beliebten Dienstagabendserie, wo wir gerade bei Serien waren. Mhm. Wieder in alter Besetzung. Ihr seht an unserer Seite Pferdephysiotherapeut Chris Debski.
Einen schönen guten Abend.
An meiner Seite unser Hofreitmeister Wolfgang Krischke.
Einen wunderschönen guten Abend und an meiner Seite meine liebe Frau Christine Krischke, Direktorin der Flüsslingen-Hofreitschule.
Und ich darf gleich mal berichten, worum es heute geht. Unser heutiges Thema ist Grundgangarten Teil 1, der Schritt. Im Speziellen und im Besonderen. Und dazu habe ich mir von euch einfach ein paar Fragen stellen lassen. Und die wollen wir jetzt in großer Runde diskutieren. Beantworten ist falsch. Wir haben ja nicht die einzig wahre Wahrheit, sondern wir wollen ein bisschen drüber philosophieren. Zum Ersten möchte ich gerne mal mit euch über Merkmale eines wirklich guten Schritts sprechen. Da fragen uns nämlich Sabrina Bestmann, Annette Hellbach und auch die Anna M. Stark. Was sind eure wichtigsten Kennzeichen für einen wirklich guten Schritt? An welchen Merkmalen kann ein Reiter erkennen, ob der Schritt gut ist, oder ein Betrachter? Wie bekomme ich einen Schritt bei einem eiligen Pferd hin, also einen guten Schritt? Das sind so die ersten Fragen, über die wir uns mal unterhalten wollen. Was ist ein guter Schritt?
Würde ich erstmal an Chris abgeben, weil der das aus physiotherapeutischer, aus physiologischer Seite her am besten wahrscheinlich erklären kann, was ein guter Schritt ist.
Was ein guter Schritt ist, ja. Tatsächlich ist für mich der Schritt wirklich super wichtig in der Analyse von Pferden. Vielleicht fange ich da erstmal an, weil ich mir jedes Pferd tatsächlich auch vorführen lasse. Ich gehe nicht nur ans Pferd, Hand anlegen, Hand aufhalten, sondern ich lasse mir jedes Pferd vorführen und gucke mir den Schritt an, weil ich da sehr viel sehen kann. Also ich mache keine Lahmheitsdiagnostik, was man in erster Linie im Trab macht, sondern ich schaue wirklich, wie geht das Pferd, wie setzt es die Hufe auf und so weiter. Und ganz wichtig beim Schritt ist erstmal, dass ich einen klaren Viertakt höre. Dass ich also wirklich höre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und wenn sich das eher so anhört, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ne, wenn da irgendwie so eine, ja, nicht wirklich Harmonie drin ist, dann ist schon mal irgendwie der Wurm drin. Das ist für mich erstmal was Wichtiges, dass das flüssig und harmonisch aussieht, dass die Bewegungen auf der rechten Seite genauso sind wie auf der linken, dass also nicht ein Hinterbein anders fußt als das andere. Und dann schaue ich noch so, welche Bewegung macht die Hüfte. Also es muss alles eine Grundharmonie geben. Das also, wir werden da noch weiter heute darauf eingehen, aber dass die Vorhand weit genug nach vorne fußt, aufkommt, schön harmonisch dann den Körper des Pferdes auch mitnimmt, weil halt 60% der Vorwärtsbewegung auch über die Vorhand weitergegeben werden, also quasi nicht erzeugt, aber umgesetzt werden und das Pferd nicht, ja, ich sag mal, schon mit einem geraden Bein aufkommt und dann sehr, sehr lange unter dem Körper hält.
In der Senkrichtung aufkommt und das lange am Boden bleibt unter sich, sondern den Boden vor sich greift, über die Senkrechte am Boden bleibt und dann nie so weit nach hinten geht, wie er auch vor der Senkrechten war.
Also genau, ja. Du hast es am Wochenende in unserem Seminar auch sehr schön immer wieder gesagt, dass es viel Boden mitnimmt. Und zwar also von vorne aus gesehen. Und das ist ungefähr, also wir nennen das Protraktion und Retraktion, also das Vorführen und dann unter den Körper wegnehmen. Diese Bewegung, dass die harmonisch gleich ist, dass der Abstand also da auch relativ gleich ist und dass die Hinterbeine nicht zu viel Schub erzeugen, also nicht zu weit nach hinten rausgehen. Und das andere Thema lasse ich erstmal weg mit dem weiten nach vorne Fußen, weil da kommen wir gleich noch drauf.
Wie würdest du denn so einen durch den Körperschritt gehen beschreiben? Also ein Unterschied zum Beispiel ganz toll bei unserem Amata, der geht also so richtig, der hat ganz viel Schulterbewegung und in sich rotiert das alles im Schritt. Also der Brustkorb macht bei jedem Schritt so ein bisschen mit, wohingegen andere Pferde sich recht festhalten und nur aus dem Beinen gehen.
Ja, du sagst es schon recht gut. Also der läuft halt mit freien Schultern, der kann die Bewegung umsetzen und dadurch natürlich auch, der ist ein recht kompaktes Pferd, auch nicht so groß. Und wenn der einen guten Schritt geht, dann setzt er natürlich auch da sehr viel Bewegung durch die Schultern, durch die Hüfte um. Und wir sagen zwar, der Schritt ist eine schwunglose Gangart, ne, aber eigentlich ist es. Da schwingt schon eine ganze Menge im Körper. Wir haben diese dreidimensionale Bewegung der Brustwirbelsäule. Da wird eben genau diese Energie der Hinterhand wird über die Brustwirbelsäule, über das Iliosakralgelenk, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule bis in den Hals hinein weitergegeben. Und dieser Pendel, der dann auch erzeugt wird, das speichert halt eben auch diese Energie in der Halswirbelsäule beziehungsweise in den entsprechenden Strukturen dort.
Okay. Laura Sophie von Gersdorf möchte wissen, welche Schrittarten
Warte
differenziert.
mal, die hat aber noch die zweite Frage.
Ach so, wie bekomme ich bei einem eiligen Pferd? Wollen wir das mal ein bisschen zurückstellen, weil nachher kommen so Spezialpferde. Das Eilige. Das machen wir, hole ich mir nachher nochmal und dann kommt Annette Hellbach nochmal. Genau, so machen wir das. Jetzt machen wir Laura Sophie von Gersdorf. Welche Schrittarten differenziert ihr? Versammelten Schritt, Mittelschritt, starken Schritt, Schulschritt darf ich mal noch kurz dazu erwähnen. Da gibt es Leute, die machen sich da vor allem in der französischen Schule ganz, ganz viele Gedanken. Gemessenen Schritt, gezählten Schritt, Schulschritt. Die haben alle gemeinsam, dass sie den Schritt von einem Viertakt in Richtung Zweitakt verschieben, und zwar in einen diagonalen Zweitakt. Dass das fast aussieht wie ein gegangener Trab. Also die diagonalen Beine zunehmend gleichzeitig auffußen und das Pferd mit den anderen diagonalen Beinen in der Luft ist. Wirklich. Das, was ich eben so von Amata gesagt habe, so geschmeidig und durch den Körper, habe ich das noch nicht gesehen. Diesen zweitaktigen Schritt. Das gelingt, finde ich, Pferden nur, wenn man sie in Richtung spanischen Schritt schult. Aber der Schulschritt, wie ich den bei den Franzosen manchmal experimentell umgesetzt sehe, der neigt dazu, recht stark sich und recht festgehalten zu sein, mit einer sehr hohen Aufrichtung auch aus dem Unterhals.
Das ist auch tatsächlich das, was die dort erreichen wollen. Die wollen auch so einen, naja, ich würde es mal sagen, aufstampfen, herauspressen aus dem Körper. Deshalb nennt Racinet das ja auch Pipettenschritt, Tropfenschritt, weil er sagt, jeder Schritt, vor allem der Vorhand, soll quasi wie aus einer Pipette vom Reiter herausgelassen werden. Dass du also wirklich für kurzen Moment innehält und dann wieder loslässt, dass es sehr erhaben hoch wird und dann wieder runtergelassen wird. Was der Hals da natürlich mitmacht zum Teil, das ist denen egal.
Ja.
Also für mich ist das, wenn wir von der Bückeburger Schule sprechen, ganz, ganz wichtig, dass wir alles, was wir mit den Pferden machen, dass es natürlich bleibt. Ich möchte es nicht gekünstelt kriegen. Es kann natürlich durch die Art, in der Form, wenn ich jetzt von Art spreche, von der Kunst des Pferdes, kann eine gewisse Graziosität in den Bewegungen entstehen über die Jahre der Zeit, der Arbeit. Aber das ist nicht das Ziel. Unser Ziel ist es, egal was wir rausreiten, Schritt, Trab, Galopp, Piaff, Passage, auch der spanische Schritt, dass der nicht zirzensisch wird, sondern dass der wirklich, dass das natürlich bleibt. Das soll natürlich mit Ausdruck geschehen, aber es darf auf keinen Fall die
Künstlich.
künstlich aussehen und es darf auch
Ja,
auf keinen
artifiziell.
Fall dem Pferd die Natürlichkeit beziehungsweise die Freude, die angesehene Freude nehmen. Also ich möchte, dass man unseren Pferden, die wir hier schulen und auch schulen lassen von unseren Schülern, dass man denen die Freude ansieht. Das ist mir das Allerwichtigste. Und wenn wir so gekünstelte Gangarten rausreiten, sieht man häufig bei den Pferden Fragezeichen in den Augen. Und das ist etwas, das finde ich für mich persönlich nicht erstrebenswert.
Gut, welche Gangarten unterscheiden wir denn dann im Schritt?
Sie hat so alles aufgeschrieben. All die.
Versammelten Schritt, Mittelschritt, starken Schritt.
Ja.
Punkt.
Ja.
Okay. Das ging ja schnell, liebe Laura Sophie. grundsätzlich jetzt mal zwei Statements mit nur bedingt Fragen, die Ellie Rosnarisch. Was bewirkt die Arbeit an gutem Schritt im und am Pferd? Lehrt ihr eure Pferde, die ungesunde Bewegungen zeigen? Erstmal nur im Schritt, solange sie sich auf gute Haltung einlassen können und beendet dann das Tagesprogramm. Nochmal. Ob wir Pferde, die ungesunde Bewegungen zeigen, erstmal nur im Schritt schulen und es dann gut sein lassen. Ja, das machen wir so. Das kennt ihr mittlerweile auch schon aus vielen unserer Fragerunden.
Ja, ich sag da noch was.
Ne? Ja. Und auch nicht gleich unterm Reiter, sondern erstmal an der Hand. Also richtig zurück auf null, neue Bewegungsmuster schulen, Ideen vom Pferd, neue Initiativen und dann die wir haben wollen, bestätigen und das dann immer weiterführen. Das ist schon mal richtig. Und die Laura Sophie von Gersdorf nochmal: an meiner rassebedingt mehr auf Schubkraft gezogenen, überbauten Weltstehstute konnte ich durch die Schritt-Handarbeit in Seitengängen eine deutliche Verbesserung nicht nur des Schritts, sondern auch insgesamt der Rittigkeit sowie aller Grundgangarten feststellen. Wenn ich nach Schritt Seitengängen antrabe, schwingt meine Stute sofort im Rücken und das früher durchgeführte stundenlange Leichttraben ist gar nicht mehr nötig. Außerdem war bei Trab und Galopp deutlich mehr bergauf zu sehen. Ist das generell so oder eine Beobachtung speziell bei meinem Pferd?
Das ist unser Wunsch, das genau auf diese Art und Weise herzustellen, über die Seitengänge auf kleinen oder größeren Kreisen. Genau so wollen wir das machen. Ich habe eben den Finger gehoben, weil es gibt manchmal eine Ausnahme, und das ist, wenn Pferde extrem verspannt sind, gerade wenn man sie bestiegen hat und vielleicht von außen irgendein Einfluss auf die Pferde eingetreten ist, dann hilft es manchmal, das Pferd durch ein lockeres, kurzes Abtraben die Spannung herauszunehmen und zu sagen, so, jetzt probieren wir es mit dem Schritt nochmal, und meistens geht das dann. Also manchmal ist zu viel Energie unterwegs und man kann die Energie nur sehr schlecht unterm Sattel, an der Hand geht das ganz gut, aber unterm Sattel ist es manchmal so, man wird sie nicht los im Schritt. Da baut sich einfach immer mehr Spannung auf. Und dann ist es besser, man lässt die Pferde mal ein bisschen gehen.
Aber wenn, was wir so ein bisschen nennen.
Ne, das ist nicht rundenweise, was du eben beschrieben hast. Nicht 10 Runden im Leichttraben. Wir traben dann auch nicht leicht, sondern wir lassen das Pferd traben. Meistens auf Zirkeln, und zwar meistens auf dem Mittelzirkel, ein bisschen mehr flott voran und fangen dann das Trabtempo über Schulter rein ein bisschen auf, wenn wir merken, dass sich das Pferd über das Schulter rein regeln lässt, dann fahren wir runter und schauen, ob es der Schritt dann wieder hergibt.
Ich würde ganz gerne nochmal auf den allerersten Teil eingehen, den Eddie da als Frage gestellt hat. Was bewirkt die Arbeit an gutem Schritt alles im und am Pferd? Ich glaube tatsächlich, dass der Schritt am geeignetsten dafür ist, Pferde, die ungesunde Bewegungen zeigen, in die richtigen Bahnen zu lenken. Weil meistens ist es so, dass sie zu viel und zu lange in den anderen Gangarten bewegt worden sind, weil der Schritt mittlerweile über viele Jahre hinweg eigentlich schon so diese, das muss wohl so gemacht werden, ich muss warm reiten im Schritt 20 Minuten, aber eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Und da wird dann noch ein bisschen mit dem Handy gespielt, da ist dann die Abspitzdecke irgendwie noch drauf und da wird noch gequasselt oder durch die Gegend geschaut und dem Schritt wird eigentlich gar keine Wichtigkeit beigemessen. Da wird auch nicht drin gearbeitet, sondern man zieht da so die Bahnen durch die Reitbahn und dann fängt man irgendwann an zu arbeiten und das ist dann im Trab, weil der Trab ist irgendwie die wichtigste Gangart für die meisten im Kopf. Tatsächlich ist es so, gerade die Pferde, die richtige Probleme haben, die also in den Gelenken drehen, die schlechte Bewegungshaltungsmuster haben, die in Trageerschöpfung unterwegs sind und so weiter, du hast es gerade schon gesagt, auch an der Hand gearbeitet, kann man diese Pferde sehr gut in eine Konstitution bringen, dass sie bessere Bewegungsmuster relativ schnell für kurze Zeit und dann immer längere Distanzen auch durchhalten können, sodass man dann sich auch nach weniger, ich sag mal, nach wenigen Wochen meist auch wieder an Trab und andere oder vielleicht auch sogar an den Galopp wagen kann. Ne, wobei man dann eher in die kurzen Reprisen reingeht und das über den Schritt vorbereitet. Aber in der Tat halte ich den Schritt, zumindest also in der Arbeit, die ich mit den Pferden mache, für eine der wichtigsten Werkzeuge eigentlich auch, die Schrittarbeit.
Absolut. Ist auch die Gangart, in der ich den Galopp vorbereite und nicht der Trab für den Galopp. Mhm. Sondern wirklich immer wieder Schrittarbeit, um den Galopp später vernünftig aus dem Pferd herausholen zu können und auch stressfrei rausholen zu können.
Und wir machen es sogar so, dass wir erst, wenn das Pferd sich im Schritt von den Reiterhilfen beeinflussen lässt, auch in seiner, die Reiterhilfen so kennengelernt hat, dass es versteht, dass so ein Tipp mit dem Schenkel oder mit einer leichten Körperdrehung vom Reiter ein guter Vorschlag ist. Nicht nur so, oh Gott, was macht der da oben, ich muss das irgendwie ausbalancieren, sondern, du empfiehlst mir, mit dem Brustkorb so und so rum zu rotieren. Tatsächlich, das fühlt sich besser an, da komme ich besser um die Kurve. Also den Wert von unserem Beitrag zum Reiten auch wertzuschätzen. Erst wenn das gegeben ist, traben wir mit unseren Pferden. Weil dann habe ich auch eine Chance, dass die in der zweiten Gangart, wenn mehr Fliehkräfte und mehr, also viel mehr Dynamik da ist, dass die sich von mir auch beeinflussen lassen. Das ist so, ja, im Schritt hat das geklappt, ich lasse mich mal drauf ein, oh, Tatsache, das geht auch im Trab, sagen. Ja? Okay, ich mache mal weiter. Esther Ruf möchte wissen, wie groß sollen denn im Schritt die Schritte sein? Ich höre immer wieder, dass die Hinterhufe über die Trittsiegel der Vorderhufe hinaustreten sollen. Ist das wichtig? Und wenn ja, warum? Und ist das für alle Rassen korrekt? Das kommt drauf an, Radio Ehefieber. Also, wenn wir von Versammlung sprechen und zum Beispiel von einer Piaf, da ist ja das Pferd hochgradig versammelt, wenn es eine gute Piaf ist, da treten ja die Hinterbeine nicht an die Trittsiegel der Vorderbeine ran.
Wäre nicht so schön.
Aber im wirklich großen Schlenkertrab, da treten die Hinterfüße über die Vorderfüße. Also an der Größe der Schritte kannst du nicht unbedingt die Qualität des Schritts erkennen.
Wenn du Seitengänge reitest, dann ist es auch nicht mehr möglich, dass das Hinterbein...
Es kommt drauf an, auf wessen Kosten dieses Übertreten stattfindet. Ist es, weil die Vorhand so schön lange am Boden bleibt? Oder ist es wirklich, weil alles vor der Senkrechten arbeitet? Ne, Chris, das wolltest du sagen, oder?
Also erstmal müssen wir, ich fange mit dem letzten Teil, ist das für alle Rassen korrekt? Nein. Also das ist erstmal so der Hauptunterschied. Die meisten Dinge, die wir so landläufig über Exterieur- und Ganganalysen kennen, kommen aus dem Warmblutbereich, Warmblutzucht. Ne? Das heißt also so ein Hannoveraner, Holsteiner, Westfale etc. Und die haben gewisse Gebäudespezifika, die andere Pferde halt nicht haben. Ne? Also ein Quadratpferd ist nun mal was anderes als ein Rechteckpferd und ein Hochrechteck, Hochquadratpferd und so weiter und so fort, was man da so unterscheidet. Aber da kommt das so ein bisschen her. Da möchte man tatsächlich, dass im Schritt, im normalen, guten Schritt geradeaus, die Hinterhufe ein bisschen über die Trittsiegel der Vorderhufe hinaustreten sollen. Jetzt ist es so, wenn ich kein gut gezogenes Pferd habe, also ein gut gezogenes Warmblutpferd habe, wenn ich eins in Trageerschöpfung habe oder eins, das zum Beispiel ein Lumbosakralgelenk Probleme hat, weil wir so Richtung Senkrücken, ne, so, das zeigt so nach unten vorne, dann haben wir eine Problematik, dass die zwar sehr weit nach vorne treten können, vielleicht sogar relativ weit über die Vorderhufe hinaus, weil erstens der Vorderhuf zu lange unterm Körper bleibt. Zweitens, dann kommt der Hinterhuf und der kommt so aus der Hüfte heraus. Das heißt, die Hanken werden nicht mehr benutzt. Der Hinterhuf tritt auch schon komplett mit verschränkten Gelenken auf. Das heißt, die Da wird gar keine Federkraft mehr erzeugt und genutzt, beziehungsweise das wird ausschließlich unten im Fesselgelenk abgefedert. Ne? Und die Pferde versuchen dann auch, diesen Schritt sogar zu kompensieren. Weil der so weit nach vorne geht, würden sie sich ja in den Ballen treten. Also treten die an dem Vorderhuf vorbei. Entweder wird es schmaler oder es wird breiter. Ja, und das sind auch dann meistens die Pferde, die so hübsch in den Sprunggelenken halt anfangen zu drehen, weil das ist ja nun jetzt zu breit oder zu schmal. Ja, also entweder weicht die Vorhand aus oder die Hinterhand aus und all solche Dinge. Ich wäre da vorsichtig mit. Das wäre erstmal für mich nicht das Gütesiegel eines guten Schritts, vor allem eben nicht rassespezifisch. Wenn ich halt eben ein Quarter Horse habe, sieht das anders aus, als wenn ich einen Norweger habe oder einen Isländer, ich also ein Quadratpferd habe, was dann vielleicht schon wieder ganz anders aussieht. Mir wären da andere Gütesiegel definitiv wichtiger.
Okay. Jana Hut möchte wissen, woran erkenne ich das richtige Grundtempo im Schritt für mein Pferd? Mal wieder diese Temposache.
Das erkennst du im Grunde. Wir sagen ja, das Pferd ist in der Kraft. Das heißt, das Pferd ist nicht am Zackeln. Es hat einen reinen Viertakt. Das kann man natürlich hören, wenn man auf hartem Boden reitet. Oder das Pferd ist doll am Stampfen. Aber wenn es doll am Stampfen ist, hat es auch keinen guten Schritt. Es geht durch den Körper, das fühlt man. Ich sage immer so als inneres Bild, ihr fühlt so ein bisschen
diese liegende Acht macht es mit dem Popo, weil nämlich der Brustkorb rotiert, weil die Schulterblätter den Brustkorb mitnehmen.
Es geht so durch den Körper, links, rechts, diagonal durch. Ja? Und der gute Schritt ist mit Sicherheit nicht hastig mit einem hohen Kopf und der gute Schritt ist auch nicht latschig mit einem zu tiefen Kopf. Maul auf Buckgelenkshöhe ist meist das richtige Rezept. Erstmal um eine natürliche Bewegung, egal in welcher Gangart, rauszuholen. Maul auf Buckgelenkshöhe gibt die ziemliche Garantie, dass das gut geht, die ganze Geschichte. Und dann kommt es darauf an, ob man das ein bisschen verstärken oder abschwächen will, eventuell noch ein ganz klein bisschen tiefer oder ein ganz klein bisschen höher. Die höhere Versammlung erhält das Pferd sowieso später über den eigenen Grad, den das Pferd in der Versammlung erreicht. Den sollte es nach unserer Lehre nicht durch eine hohe Hand erreichen. Und wenn wir die hohe Hand nicht einsetzen, werden wir den Schritt auch relativ normal und natürlich rausreiten können.
Ich würde gerne noch was ergänzen, weil da steht das richtige Grundtempo im Schritt für mein Pferd. Dann sind wir, um nochmal zurückzukommen zu dem vorher, ist die Frage, welche Konstitution hat dein Pferd momentan? Das heißt also, sieht es jetzt auch harmonisch gebaut aus oder hat es vielleicht, ich nenne das ja Chancen, nicht Probleme, Chancen zur Verbesserung in seiner aktuellen Konstitution? Das heißt also, wenn es keinen guten Schritt zeigt, das heißt also vielleicht auch eine Zehenfußung hat, das heißt die Zehe vorne kommt als erstes auf, wenn es hinten die Hufe vielleicht auch durch den Boden schleift, durch den Sand schleift und schon immer selbst nach 2-3 Tagen vorne eine leichte Kante entsteht an der Zehe oder eine Ballenfußung hat oder schräg aufkommt und so weiter, dann ist für mich das richtige Grundtempo ist immer das, wo das Pferd erstens sehr flüssig läuft, ohne dass ich das Gefühl habe, es ist zu schnell oder zu langsam, dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwie nachtreiben, weil sinnvollerweise treiben wir da gar nicht großartig. Wir lassen das Pferd in den Schritt, in den es gehen will und dann gucken wir, was müssen wir da nun vielleicht verändern, weil am Schritt rumzubasteln über Treiben ist meistens kein guter Gedanke. Viele machen das und versuchen so mit Becken irgendwas zu machen oder jeden Schritt rauszutreiben. Ich muss den meisten Leuten das erstmal komplett abgewöhnen, dass die da oben komplett ohne Hilfen erstmal das Pferd so laufen lassen, wie es jetzt gerade laufen möchte. Weil dann kann ich erstmal bewerten, was ist denn das Grundtempo? Wie will denn dein Pferd laufen? Ist es zu schnell, zu langsam? Und an der Hand mache ich dann eine Übung mit den Leuten meistens. Einmal so laufen, wie ihr immer lauft, in dem Tempo, wie ihr unterwegs seid. Den Schritt gucken wir uns an und schauen uns an, was fällt uns auf. dann einmal viel schneller laufen als normal und einmal viel, viel langsamer laufen als normal. Und der letzte Teil ist meistens der mit dem Aha-Effekt, wo das Pferd auf einmal viel besser fußt. Oder ich die Möglichkeit habe, wirklich einzelne Hufe auch entsprechend ja tatsächlich so ein bisschen beeinflussen zu können, auch durch meine eigene Körpersprache, durch meine eigenen Körperdrehungen, dadurch, dass ich auf einmal ein ganz bisschen langsamer werde oder schneller werde. Und da ist auch dieser dieses Stop and Go, was Wolfgang ja auch proklamiert und sehr viel mit den Pferden macht, auch eine ganz gute Geschichte, dass ich halt ein paar Schritte gehe oder wirklich nur einen Schritt gehe und dann das Pferd wieder anhalte und dazu dann auf einmal zu einem Grundtempo komme, in das ich das Pferd entlassen kann, indem es dann gut alleine unterwegs ist. Und das ist dann auch das Tempo meistens, was ich im Sattel erstmal mit den Pferden gehen lassen kann. Und vor allem ganz wichtig, ohne die Halswirbelsäule in der Bewegung zu viel zu beeinflussen. Dass sie ansprechbar ist, aber dem Pferd gehört, weil das Pferd braucht die, um sich entsprechend zu balancieren, um auch Energie zu speichern. Weil alles, was ich vorne gegen das Maul mache, und selbst wenn es nur ganz minimal ist, kann den Schritt tatsächlich erstmal negativ beeinflussen, bis hin zur Absenkung der Brustwirbelsäule zwischen den Schultern, weil eine Energie von vorne in die Halswirbelsäule ist gar nicht vorgesehen.
Das wird auf die Vorhand ziehen. Damit, liebe Miriam Logis, ist auch deine Frage beantwortet.
Oh, sorry.
Müssen wir machen. Kommen wir zu, und da haben wieder mehrere Leute was zugeschrieben, nämlich die Jutta Richter, die Martina Beinlich und die Heike Rechkammer. Mir wurde früher beigebracht, dass der Schritt so leicht zu zerstören ist, daher sollte man Jungpferde lieber bald traben. Es wird ja immer gesagt, Schritt sei die schwierigste Gangart und am schnellsten zu ruinieren.
Naja, durchziehen und quetschen selbstverständlich, ja.
Ich habe den Eindruck, dass meinem Pferd die Gangart Schritt schwerer fällt, weil es schwieriger ist, den Brustkorb zu heben. Woran könnte das liegen? Zeigen sich denn im Schritt die Mängel eines trageerschöpften Pferdes eher als im Trab und Galopp? Ist der Schritt die ehrlichere Gangart, da der Schwung fehlt? Also, diese empfindlichste Gangart ist es, sobald du anfängst, dein Rangel in Zügelhilfen zu suchen. Mhm. Weil du dem Pferd das Vorwärts und den Takt durch Manipulationen am Kopf hervorragend wegreiten kannst. Das Gefühl für Balance. Du kannst also ein Pferd zum Passen, zum Passschritt bringen, indem du es vorne zu sehr maßregelst. Jetzt lernt man das aber in der Reitschule XY, Pferde am Zügel zu dirigieren. Ja, man macht auch was mit dem Schenkel, vornehmlich aber vorwärts gegen die meist stehende Hand. Und die Pferde sind es auch gewöhnt, vorne einen Dauerdruck zu spüren. Beim einen ist es 2 Kilo, beim anderen ist es 12 Kilo und beim nächsten 32. Aber dieser Dauerdruck, der da vorne stattfindet, führt zu einer Gewöhnung, wird aber für das Pferd als grundsätzlich die Wand vorm Kopf empfunden. Und dagegen musst du antreiben. Damit macht man den Schritt tatsächlich innerhalb kürzester Zeit kaputt.
Also wenn du jetzt von den Kilos sprichst, die du gerade angesprochen hast, und wenn es nur 5 oder 8 Kilo sind, die ich die ganze Zeit festhalte, mein Pferd in 8 Kilo reintreibe, dann können wir nicht mehr von einem lockeren Kiefer sprechen, wir können nicht von einem lockeren Zungenbein sprechen, wir können nicht von einem lockeren Pferd sprechen, weil das Pferd bei 5 oder 8 Kilo die ganze Zeit in irgendeiner Art und Weise versucht, diesem Druck da vorne standzuhalten. Man
muss halt
und
die Zunge anspannen.
Das kann es nur, indem es die Zunge anspannt und dann kann es sich nicht mehr lösen. Ja, also das funktioniert auch nicht so. Und wenn man so in manchen Reitweisen sagt, ja, das Pferd braucht 20 Minuten, bis es sich löst, bis es nachgibt, dann muss ich sagen, habt ihr was nicht verstanden. Diese Arbeit mit der Hand am Gebiss, das habt ihr nicht verstanden. So löst sich ein Pferd nicht. Es gibt dann irgendwann auf. Aber es ist nicht mehr gelöst, weil es hat dann auch keinen Schwung und keine Kraft mehr, um vernünftig zu arbeiten. Es gibt einfach auf und sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann da nicht mehr gegenhalten. Ja, aber nichtsdestotrotz muss ich das auch nochmal ganz klar definieren, was Christine gerade gesagt hat. Indem wir die Pferde nicht vorne anfassen, wird der Schritt auch nicht besser. Das Pferd muss mit in eine Arbeitshaltung gebracht werden. Es muss nachgiebig im Genick sein, nachgiebig im Maul sein. Es muss locker in der gesamten Ganasche sein. Nur dann kann ein Pferd durch das Genick, wenn wir es so sagen wollen, durchtreten, von hinten nach vorne, leicht werden. Dazu muss ich dem Pferd aber beibringen, was heißt das eigentlich, nachgeben im Maul? Ja, also es heißt nicht, alles weglassen, das Pferd wie ein Hirsch durch die Gegend laufen lassen mit so einem Kopf. Oder wir lassen alles weg und die anderen lassen den Kopf da unten bammeln. Der hängt dann schon fast auf der Erde, diese sogenannten Peanut Roller. Das ist genauso falsch. Also wir müssen dem Pferd eine Haltung geben können, eine Arbeitshaltung, die für dein Pferd in dieser Phase der Ausbildung die richtige Kopfhöhe ermöglicht und garantiert.
Jo. Was du aber im Stand schon einstellst.
Du übst es im Stand, übernimmst es im Schritt, später im Trab und dann später auch im Galopp.
Mhm. Ich wollte es nur nochmal herausstellen für die Leute, absolut, dass man das halt eben im Halt vorher einmal macht und dann nicht, ich sag mal, permanent versucht, immer wieder irgendwie festzuhalten, diese Kopfhöhe, sondern dem Pferd auch gewährt, es kann vielleicht diese Kopf-Hals-Haltung momentan noch nicht halten, dass es sich aus dieser entfernt und man dann entweder versucht, okay, kannst du nochmal nachgeben oder das im Stand erneut dann herstellt. Ne? Dass man also nicht hergeht und versucht nur mit extrem hohen Händen die ganze Zeit den Kopf wieder nach oben zu bekommen und den Hals nach oben zu bekommen. Oder, was man ja so gerne macht, auch so Richtung Körper nach unten, nimmt doch mal den Kopf runter und das dann über 10, 20, 30 Meter oder 10, 20, 30 Minuten.
Genau. Eigentlich ist dem nichts mehr hinzuzufügen, da können wir uns jetzt festquatschen.
Gut.
Das ist ja eine andere Geschichte, wie man die Pferde himmelt, aber ihr müsst aber eine Arbeitshaltung hinkriegen.
Deswegen gilt der Galopp so als der Schritt so als empfindlichste Gangart, weil man den wirklich recht schnell ruinieren kann und die Pferde dann plötzlich passartig laufen. Wenn zu viel manipuliert wurde, verlieren die ihre Balance und damit den Takt. Man kann das ja doch relativ erfolgreich ruinieren. Kommen wir zum Takt. Laura Sophie von Gersthoff. Liege ich richtig, wenn ich sage, dass man am Schritt Lahmheiten oder Taktstörungen erkennt? Chris?
Grundsätzlich, also eine Lahmheitsdiagnostik macht man in erster Linie im Trab, weil man dort dann anhand der Kopfbewegung und der Hüftbewegung sich anschaut, welches ist das Bein, was da die Taktunreinheit erzeugt. Und dann gehen die Tierärzte her und untersuchen entsprechend. Gegebenenfalls wird vielleicht auch angespritzt. Das heißt also, dass dort ein leichtes Narkosemittel mit reingespritzt wird und geschaut wird, wann welches Gelenk keinen Ärger mehr macht. Taktstörungen, wenn ich jetzt nicht von einer Lahmheitsdiagnostik ausgehe, sondern erstmal sage, okay, ich möchte mir anschauen, warum hat das Pferd vielleicht Probleme, mache ich das tatsächlich ausschließlich im Schritt. Aber da schaue ich tatsächlich darauf, wie fußt denn jeder einzelne Huf auf? Welche Bewegungen machen die Gelenke welches Bein bleibt wie lange am Boden und wo kommt es auf? Also sehr weit vorne, sehr weit hinten, bleibt es sehr lange am Boden und so weiter. Und da kann man entsprechende Störungen sehen, die sich vielleicht tatsächlich kaum hörbar, kaum sehbar im Trab nicht zeigen. Also ich nenne das Pferde, die taktrein lahm sind. Weil hören tust du es eventuell nicht und das ungeschulte Auge sieht es auch nicht. Im ja. Schritt sehe ich diese Dysbalancen aber schon, also Zehenfußungen und so weiter, wo ich meistens auch, wenn das Pferd jetzt, ich sag mal so 3 Wochen den Hufbearbeiter nicht gesehen hat, dann sehe ich das meistens auch unten drunter am Huf, wie der verbreitert ist, wie der eventuell abgeschliffen ist vom Boden etc., solange jetzt kein Hufeisen drunter ist.
Harin Sohn, passiger Schritt. Mein 4,5-jähriger Cruzado fällt in einen leicht passigen Schritt, sobald es im Gelände leicht abschüssig wird. läuft mit als Handpferd ohne Reitergewicht. Was passiert da im Körper und was muss man in der Ausbildung beachten?
Ja, wenn es bergab geht mit dem Pferd, dann ist das Pferd auch auf der Vorhand, ist doch klar. Und dann ist es vielleicht noch nicht in der Lage, diese Bergabbewegung des Bergablaufens auszugleichen. Dem würde ich aber nicht unbedingt so viel Beachtung schenken, weil die meisten Pferde, die bergab gehen, gehen Pass. Okay, okay. Ja, das ist einfach fürs Gleichgewicht leichter fürs Pferd, wenn sie auf beiden Seiten gleichmäßige Bewegung machen. Das Umkippen ist dann, oder ich sag mal so, dieses Gefühl, dass das Pferd gleich kippt, ist etwas besser auszubalancieren, wenn es auf zwei Seiten zwei Füße am Boden hat und nicht über den Viertakt den Berg runtergeht, sondern über einen Zweitakt und Pass ist ein Zweitakt. Das ist für das Pferd leichter. Also das ist, finde ich, erstmal vollkommen legitim von einem Pferd, dass es das tut.
Ja, ist insofern ja auch schon mal ganz normal. Du hast gerade schon gesagt, das Pferd ist auf der Vorhand. Und dadurch, dass wir ja bei jedem Huf halt eben eine Abbremsphase haben, ist diese Abbremsphase ja verlängert. Das heißt, die der Vorhand ist noch mehr verlängert als die der Hinterhand. Das muss sich verschieben dann an dieser Stelle. Ne? Und je nachdem, ob das Pferd vielleicht ein bisschen schräger runtergeht oder ob es uneben ist, etc., verändert sich natürlich das im Körper, was auf gerader Fläche anders aussehen würde. Das kennt man aber von sich selber auch. Wenn wir also einen Hang runterlaufen, vielleicht sogar noch mit einem Rucksack hinten drauf, dann bremsen wir ja auch jeden Schritt viel länger und stampfen so ein bisschen vielleicht auch auf und merken das auch relativ schnell dann in den Gelenken, vor allem halt eben im Sprunggelenk oder in den Knien. Hups, das ist erstens anstrengend, vielleicht tut es sogar nach kurzer Zeit weh.
Die Menschen gehen meistens schräg bergab. Die meisten gehen nicht gerade, wenn es steiler bergab geht, sondern gehen schräg versetzt.
Ja.
Jetzt kommen zwei Fragen, die sind ein bisschen speziell. Das eine geht nochmal um hörbaren Takt. André Maruk, ich wüsste gern, wie erkenne ich den richtigen Takt im Schritt? Sprich, was fühle ich in der Hand und am Sitz und was höre ich? Das hatten wir schon so.
Ne? Also hoffentlich fühlst du nicht viel in der Hand, sondern wenn du dein Pferd gut eingestellt hast auf das, was am Kopf wirken soll, das muss kein Gebiss sein, das kann auch eine gebisslose Zäumung sein, da solltest du möglichst wenig in der Hand haben und fühlen solltest du eigentlich, dass das Pferd durch den ganzen Körper läuft, dass es keine abrupten, harten Bewegungen in der Bewegung erreicht, sondern alles ist von vorne bis hinten geschmeidig.
Was sagst du denn zu diesen natürlichen Nicken im Schritt?
Das natürliche Nicken kommt meistens bei Pferden, die zu eilig unterwegs sind. Die nicht natürlich schreiten, sondern das ist meist zu schnell.
Zu große Schritte
kommt meist diese Nickbewegung.
Ja, wenn die Amplitude dann zu hoch ist.
Ja. Ja. Und der Kopf auch meist zu hoch.
Okay, das war's. Gut. Gudrun Pfeiffer. Wenn ich meinem 5-jährigen Ich fange nochmal neu an. Wenn ich meinem 5-gängig veranlagten Isländer, so jetzt habe ich es, an der Hand übertreten lasse im Schritt, verändert er seinen Bewegungstakt in eine annähernd diagonale Bewegung, wie im Trab, aber ohne Schwung, beziehungsweise ohne Schwebephase. Einfach nur diagonal. Ich habe das bisher ignoriert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das eventuell schlecht für ihn ist, beziehungsweise ob die diagonale Fußfolge den Wert der Übung verringert. Was meint ihr dazu? Soll ich das besser unterbinden? Und wie könnte ich das unterbinden? Also grundsätzlich ist eine Diagonale einer Passfußfolge immer vorzuziehen in den Gangarten. Wie siehst du das, Chris?
Ja, gebe ich dir erstmal recht. Das Zweite ist tatsächlich, das Übertreten an der Hand ist so eine Sache. Erstens, das wird sehr inflationär von einigen proklamiert. Und die Leute lassen die Pferde tatsächlich sehr viel um sich herumlaufen, will ich es mal sagen. Mhm. Und viele wissen nicht, worauf sie achten müssen, dass das gut wirklich passiert. Also ich empfehle da tatsächlich in so einer leichten Pirouette um die Vorhand quasi das zu machen, wobei ich sehr darauf achten muss, dass die Rotationen im Körper halt eben korrekt sind. Mhm. Viele Pferde sind mehr als Schlange unterwegs, Kommen mit dem Unterhals da ordentlich eigentlich aus der Vorhandbewegung, machen zu wenig Bewegung mit der Vorhand, zu viel diagonale Bewegung mit der hinteren Hand, also Fußen sehr weit unter den Körper, machen so eine Scherenbewegung, oft dann über Tempo. Und da muss man sich jetzt angucken, tatsächlich, wie ist jetzt dieses Pferd denn gerade unterwegs? Ist es jetzt zu schnell? Ist es zu langsam? Ist es korrekt gestellt, gebogen unterwegs? Oder haben wir da halt Gegenrotationen im Körper? Welche Bewegungen macht die Hüfte? Und so weiter und so fort. Davon würde ich das abhängig machen. Läuft
das Pferd wirklich? Oder tritt es nur, macht es einen Ausfallschritt und zieht ran? Macht einen Ausfallschritt und zieht ran mit den Hinterbeinen? Das ist ja auch möglich.
Also in Anbetracht dessen, dass du ein Pferd hast mit 5 Gängen, hat es natürlich auch viel mehr Variationen in seinen Bewegungen als normale Pferde. Und ob es dem Pferd gut tut oder schlecht tut, das musst du im Grunde selber ein bisschen herausfinden, welche Gangart du mit welcher Gangart verbesserst oder mit welcher Gangart verschlechterst. Da würde ich dazu neigen. Nein, wir sind auch keine Fachleute für töltende Pferde oder für gängige Pferde, sage ich mal so, mehr gängige Pferde als 3 Gänge. Aber alles, was ich bislang in meinem Leben so gesehen habe, wenn Menschen mit solchen Pferden zu mir gekommen sind, habe ich immer versucht, die Natürlichkeit drinnen zu lassen und die Gänge nicht zu übertreiben, weil meistens treibt es dann, wenn du etwas nicht mehr natürlich machst, treibt es das Pferd dazu, eine andere Bewegung zu machen, in einen anderen Gang reinzuschalten. Und da muss man immer gucken, ab wann ist das gefragt? Das ist natürlich etwas anderes, wenn jemand sagt, ich mache Gangpferde, Turniere mit, dann will man bestimmte Gänge oder bestimmte Geschwindigkeiten in diesen Gängen sehen. Das ist etwas anderes als das, was wir machen. Wir reden bei uns von der Reitkunst in der Hohen Schule. Und zwar der Reitkunst in der Hohen Schule. Man kann in jeder Art der Reiterei Reitkunst betreiben. Und bei der Hohen Schule sind mehrgängige Pferde nicht unbedingt im Vorteil, muss man einfach so sehen.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, gerade richten. Die Ursula Reinertz fragt, ist der Schritt die wichtigste Grundgangart, um ein Pferd gerade zu richten, oder sind Trab und Galopp effektiver? Gerade richten hat ja was mit der natürlichen Schiefe des Pferdes zu tun, damit, dass es wie ein Links- oder ein Rechtshänder auf einer Seite sich leicht öfter in seinem Balanceempfinden hohl macht und auf der anderen Seite eher den Hals und Kopf nach außen stellt, um seine Balance zu finden. Ganz einfach, wenn noch Fliehkraft dazu kommt in schnelleren Gangarten, wird das Pferd eher dazu neigen, sein Heil in den gewohnten Bewegungsmustern zu suchen, als in einer Gangart, wo es keine Angst haben muss, mit dir als Reiter da oben drauf umzufallen, das heißt ohne Schwung. Insofern ist zum Erklären der Hilfen und zum Erklären der wirklich guten und zuträglichen Ideen des Reiters, da muss ja ein Pferd erstmal dran glauben lernen, dass das eine gute Idee ist, was du da oben machst und dass man sich nicht, oh Gott, die 3 Werner Niederwelpen im Rucksack sind wieder aktiv, an jeder Ecke ein Bein in die Erde rammen muss. Wenn es einem gelingt, dem Pferd das zu versichern, dass die, was man da oben macht, eine gute Idee ist, dann kann man auch traben und galoppieren und das Pferd wird sich vielleicht darauf einlassen, sich gerade richten zu lassen.
Also gerade richten findet durch Gegenbiegung statt, durch Seitengänge. Gerade richten findet nicht dadurch statt, indem wir gerade ausreiten. Dadurch kannst du dein Pferd nicht gerade richten. Ja. Du kannst im gerade ausreiten überprüfen, ob du dein Pferd gerade gerichtet hast. Aber du kannst es nicht durch gerade reiten gerade richten.
Any Anmerkungen?
Nee.
No. Fantastisch. Jetzt kommen wir einmal zu dem eiligen Pferd von Annette Hellbach, was ich vorhin zurückgestellt habe.
Hat man im Grunde auch eben schon besprochen, das eilige
Pferd. Das hastige Pferd wird
Aufnicken und so weiter.
Ne, wird zunächst Fastartig. An der Hand in einem Stop and Go an die Hilfen des Reiters herangeführt, dass derjenige, also des Menschen, dass
nicht,
der
nicht
sagt...
Nicht mal an das an die Hilfen, sondern an das Zuhören, was ich überhaupt will vom Pferd.
Ja, genau. Also dass ich sage, du, wenn ich sage Halt, dann machen wir Halt und wenn ich sage Go, dann heißt das Go. Ja. Ich, in unseren Intensivkursen kennt jeder von mir das Bild mit den scharfen Messern. Also das Messer anhalten und langsam werden muss scharf sein und das Messer flott vorwärts muss. Also treiben muss scharf sein. Und wenn ich da immer drauf ziehen muss, bis mein Pferd anhält oder mit den Beinen trommeln muss, dann sind diese Messer nicht scharf. Und das kann man eben am allerbesten in der Handarbeit im Schritt klären. Und das ist gerade für das eilige Pferd eine Disziplinierung, in der Handarbeit sein Tempo dem Menschen anzupassen. Und dann fällt es ihm auch unterm Sattel leichter. Und jetzt betreten wir das weite Feld der Pferde, die nicht so gut vorwärts gehen. Da haben wir zum einen mal die Sarah Roddewig. Die sagt, kann ein Pferd durch zu langsamen Schritt verhaken? Ich mache immer mal wieder Bodenarbeitseinheiten und da mache ich Zeitlupenschritt oder ziemlich langsame Seitengänge. Und öfters wird mir von einer erfahrenen Pferdefrau gesagt, ach, diese erfahrenen Pferdefrauen. Jetzt musst du aktiver vorwärts und gerade gehen, sonst hakt er gleich.
Ja, sicherlich ist da auch ein Stückchen Wahrheit drin von der Frau, dass sie sagt, du musst auch mal vorwärts gehen. Das haben wir auch beim letzten Mal, vorletzten Mal. Letztes Mal war das, glaube ich, zu viel Versammlung. Nein, das war vor dreimal, glaube ich, zu viel Versammlung, dass die Pferde dann tatsächlich haken und nicht mehr laufen können. In der Tat muss nach diesem langsam gehen auch wieder vorwärts gehen angesagt sein.
Haken? Ist es so ein klemmig werden?
Ja, klemmig werden. Nennen wir es mal klemmig werden, und nicht mehr vorwärts gehen wollen. Alles, was ihr übertreibt, führt dann irgendwo dazu, dass das Pferd sagt, das ist mein Job. Eure Pferde sind nicht, kein Pferd ist vernünftig. Kein Pferd kann wissen, das ist gut für mich und das ist schlecht für mich. Ich sage es immer wieder, Pferde agieren nur auf das, was wir denen ansagen. Wenn wir nicht in der Lage sind, das richtig anzusagen, wird das Pferd auch fehlerhaft arbeiten. Ihr braucht den Fehler nicht beim Pferd zu suchen, sondern bei euch mit dem, was ihr eurem Pferd sagt, was es tun soll. Wenn ihr es nicht richtig sagen könnt, wird es das nicht richtig tun. Und dann kann es sein, dass ihr, weil ihr zu lange, vor allen Dingen diesen Zeitlupenschritt, das ist etwas, um Pferde zu disziplinieren, Leute, das ist nichts.
Was man täglich übt.
Was man täglich macht. Das mache ich zu Anfang 3-4 Tage lang, vielleicht auch mal maximal eine Woche. Aber dann sehe ich zu, dass ich wieder in die natürliche Gangart komme. Das sofort, Chris? Das ist nichts, was ihr jeden Tag machen solltet. Wenn die Pferde das nicht verstanden haben, dass sie euch nicht richtig zuhören, dass sie immer noch eilig sind, dann müsst ihr das vielleicht noch mal 1-2 Tage intensivieren und sagen, das machen wir noch mal richtig ganz doll klar. Wenn ich sage langsam, dann geht es langsam oder dann hältst du an und bleibst dort stehen und gehst erst los, wenn ich sage. Aber dann muss das auch klar sein. Das könnt ihr nicht monatelang üben. Ja, weil wenn ihr es monatelang übt, dann gebe ich der Frau recht, kann es passieren, dass ihr euch ein Pferd erzogen habt, das jede Bemühung für vernünftiges Laufen einstellt.
D'accord. Ich würde gerne noch, also sofern jetzt hier der Zeitlupenschritt aller Wolfgang Krischke gemeint ist und nicht der von Racinet und wer sonst noch alles Zeitlupenschritt definiert hat. Grundsätzlich bin ich erstmal bei dem, was du gerade ganz wichtig gesagt hast, in einen natürlichen Schritt. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, also was wollen wir denn für einen Schritt sehen? Wir wollen einen natürlichen, guten Takt sehen. Wir wollen also dort kein übereiltes Tempo haben. Deshalb wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dem aktiv vorwärts. Ja, das Pferd sollte in dieses natürliche Tempo, in dieses ungezwungene Tempo zurückkommen. Deshalb empfehle ich gerade auch, wir hatten das des Öfteren auch im Handarbeitskurs gehabt oder auch Basis im Sattel, dass die Leute, weil ja auch von den langsamen Seitengängen gesprochen wird, dass sie keinen flüssigen Seitengang hinbekommen, sondern sowas Hakliges irgendwie krumm. Und das versuchen sie dann über 10, 20 Meter irgendwie zu halten. Ne? Und vielleicht bleibt das sogar gleich für 10, 20 Meter, ist aber eigentlich kein Seitengang. Es ist einfach nur etwas, was in die Richtung gehen könnte. Und aus dem lassen sie die Pferde dann nicht mehr raus. Vielleicht haben sie später unterm Sattel sogar auch noch einen Wechsel zwischen Schulter-herein-Idee, klappt nicht. Und dann kommt direkt dahinter das Travers-Idee und es wird immer langsamer und hakeliger und man versucht noch mehr irgendwie über Gewicht zu machen und man versucht noch mehr über Hand zu machen und noch mehr zu reglementieren. oder auch Zeitlupenschritten noch mehr abzukürzen, die Idee von Versammeln zu kriegen, indem man dann halt das Pferd noch langsamer macht. Aber Versammlung heißt nicht zwingend langsamer, sondern da spielt eine ganze Menge mehr mit. Meistens wird das Tempo zwar geringer, aber die Energie darf nicht geringer werden. Und gerade bei diesen Pferden, die vielleicht halt hakelig werden, darf die Energie eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht weniger werden. Das heißt also, ich gehe in eine Idee von Schulter herein und diese Energie muss gleichbleibend sein. Sollte das Tempo geringer werden, ist das okay, solange die Energie gleich bleibt. Wenn ich nach 1, 2, vielleicht 3 Meter das Pferd wieder in dieses normale, flüssige Tempo entlassen, dieses natürliche Tempo, wie Wolfgang das gerade gesagt hat, damit es sich dort erst einmal wiederfindet und dann kann ich den Schritt auch wieder bewerten und sagen, okay, jetzt setze ich was Neues an, wieder vielleicht ein neues Schulter herein oder jetzt ein Travers oder was auch immer. Aber ich versuche nicht permanent in diesen Seitengängen drin zu bleiben, weil der gute Seitengang, das, was wir auch gerade richten, halt eben als Werkzeug nutzen, hat ein Rein und ein Raus. Also ich komme wieder zurück ins Gerade oder ich komme auf die meinetwegen auch Gegenbewegung. Ja? Also Schulter herein, Schulter heraus oder Schulter vor. Solche Dinge. Und das muss flüssig bleiben. Wenn es hakelig wird, bin ich schon auf dem falschen Weg. Und gerade wenn ich Pferde habe, die Probleme mit Gangmustern haben, trageerschöpfte Pferde, die muss ich erstmal überhaupt einen natürlichen Schritt finden lassen. Da darf ich nicht dran rumbasteln.
Das nächste Pferd, Martina Reuscher. Mir ist immer noch der Satz meines Reitlehrers im Gedächtnis. Schritt kommt von Schreiten. Das habe ich zu einem meiner inneren Bilder gemacht und das hat mir immer sehr geholfen. Was macht ihr, wenn ein Pferd eher die Hufe durch den Sand zieht, anstatt zu schreiten? Dieses Geschlurfe.
Seitengänge. Und das Pferd in Seitengängen, in eine natürliche... Also wenn ein Pferd schlurft, ist es mit Sicherheit in die Ermüdung geritten worden. Es hat zu lange diese Arbeit machen müssen.
Über Tempo und über die Uhr, ne?
Genau. Es hat dann irgendwann gesagt, so, ich resigniere, ich bewege mich jetzt einfach nur noch und verliert dann, was wir eben schon gesagt haben, die Natürlichkeit. Dieser Gang, dieser Schritt mit den Füßen durch den Sand ist nicht natürlich für die Pferde. Ja, so laufen auch nur Pferde, die trageerschöpft sind, die laufen dann übrigens auf der Weide auch so, schlurfen dann auch so, weil der Körper das gar nicht mehr anders halten kann. Ein Pferd, das gesund ist, das fit ist, schlurft nicht. Und wenn es beim normalen Laufen auf der Koppel nicht schlurft, dann sollte es das unterm Sattel auch nicht. Wenn es das anfängt, unterm Sattel zu tun, habt ihr was verkehrt gemacht.
Oft ein Zeichen für Trageerschöpfung.
Genau. Und dann müssen wir das Pferd neu aufbauen, über Bodenarbeit in Seitengängen, dem Pferd Muskulatur an den Körper heranarbeiten, mit vernünftiger, durchdachter Art und Weise Arbeit, den Körper wieder aufbauen, dass das Pferd sich wieder anders tragen kann und dann die zeitlichen Abläufe so gestalten, dass wir niemals in dieser Umarbeitungsphase über das Limit hinausarbeiten, sondern sagen, oh, gerade richtig gut aufhören. Ja. Und nicht noch ein bisschen länger, sondern gerade, oh toll, aufhören. Dass das Pferd wieder Mut bekommt, sich vernünftig und natürlich zu bewegen. Es muss dafür eine Idee bekommen, diese Idee. Ich sage es wieder, Pferd ist nicht vernünftig. Diese Idee bekommt es durch Lob. Es weiß nicht, dass das gut ist, aber durch Lob versteht es, wenn ich mich so bewege, kriege ich ein Lob. Und dann hat das Pferd ein Interesse, das zu tun. Nicht, weil es weiß, dass es gut ist für den Körper.
Meistens wird man diese Pferde auch schon am Gebäude, der aktuelle Status des Gebäudes, kann man das meistens sehen. Die haben meistens Probleme im Lumbosakralgelenk tatsächlich, sind sehr fest in der Lende, sind abschüssig nach vorne gebaut, also sie wirken vielleicht auch überbaut, haben einen Senkrücken, sind eher in der Schubphase unterwegs, also mehr nach hinten raus. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn sie über Tempo zum Beispiel auch longiert worden sind mit sehr tiefer Kopf-Halsachse, aber mit sehr viel Schub, dann verschränken die Gelenke, wenn sie aufkommen. Das heißt also, die haben sich diese Gangmuster dann auch komplett manifestiert. Das heißt, das Bein geht nach hinten raus, geht nicht mehr sehr weit nach vorne. Zumindest kommt es dann auch mit verschränktem Kniegelenk sehr gerade dann auf, Sprunggelenk ebenfalls und hat keine Möglichkeit mehr nun, die normale Hankennutzung dann auch entsprechend zu nutzen. Das heißt also, die Beine werden auch nicht mehr sehr weit hochgehoben. Das ist nicht mehr möglich. Ja, und dadurch kommt dieses Schlurfen dann zustande. Und da müssen wir dann wirklich in der Handarbeit und Physiotherapeut darf auch noch helfen, erstmal gucken, wie kriegen wir denn dort diese Schmerzhaftigkeit vielleicht auch raus, damit die entsprechenden Bewegungen überhaupt erstmal ermöglicht werden können. Ne? Da muss ich vielleicht tatsächlich gucken, dass ich erstmal so ein Tor für gesunde Bewegungen öffnen kann, die ich dann aber auch abrufen muss. Was meistens für viele Leute ist das Problem tatsächlich, die holenden Therapeuten, der ist sehr gut im, ich sag mal, mobil machen. Das hält aber nur 2 Tage. Oder 3 Tage, weil sie so weiter bewegen wie bisher. Das heißt, das Pferd wird dann erstmal guten Willens an die Longe genommen und da steht dann diese Frau, die erfahren ist und sagt, der muss erstmal aktiv vorwärts. Wobei jetzt nicht unbedingt diese Frau gemeint sein muss, sondern einfach nur, oder derjenige an der Bande, der dann da steht, so jetzt musst du ihn mal richtig laufen lassen. Und das führt dann genau zu dem Gegenteil, was man eigentlich erreichen will.
Und das richtige Schuhwerk oder Barfußlaufen gehört auch dazu. Wenn das Pferd Aua an den Füßen hat, weil es falsch beschlagen ist oder nicht beschlagen ist, vielleicht hat es auch einfach Druck auf der Sohle und so weiter.
Lederhaut wehtut.
Lederhautentzündung, dann könnt ihr auch oben basteln, was ihr wollt und ihr könnt machen, was ihr wollt. Das wisst ihr selber, wenn ihr neue Schuhe tragt und die tun weh und ihr habt eine Blase, dann ist nichts mehr wichtiger im Leben, als diese Schuhe loszuwerden. Ja, und dem Pferd geht es auch nicht anders.
Jo. Umgekehrt genauso. Das heißt, es bearbeitet eng in miteinander. Das heißt, viele Hufprobleme kommen von oben, dass eben genau diese Bewegung, die gesunde Bewegung nicht mehr möglich ist. Daher kommen dann die Hufproblematiken. Da kann der Hufbearbeiter so viel machen, wie er will. Wenn das oben nicht in Ordnung gebracht wird, entstehen weiterhin unten die Probleme. Das heißt also, das, was ich immer empfehle, im Netzwerk arbeiten, alle möglichen Konstellationen zusammenbringen, den Hufbearbeiter mit einbinden, den Therapeuten mit einbinden, den Reitlehrer, Reitlehrerin mit einbinden und dann genau mal schauen, okay, welche Probleme hat das Pony und was können wir dafür tun, gemeinsam.
Ja.
Anna im Stark hat uns eine Frage gestellt, die ich nicht verstehen konnte. Ich lese sie euch mal nach bestem Wissen und Gewissen betont vor. Wie erreicht ihr es, dass der Schritt Energie geben darf? Ich habe das Gefühl, bei Pferden mit weniger Eigenenergie kann der Schritt auch Energieräuber sein. Selbst bei Variationen mit Seitengängen oder Tempovariationen. Habt ihr dazu eine Idee? Wisst ihr, was sie meint?
Ich glaube, zu wissen, was sie meint. Also wenn du ein träges, von Natur aus etwas trägeres Pferd hast, das nicht ganz so viel Go hat, da kann natürlich der Schritt zu lange geritten dazu führen, dass das Pferd noch träger wird. Ja, solche Pferde muss man etwas abwechslungsreicher reiten, vielleicht ein bisschen früher schon an den Trab gehen, aber auch den nicht rundenweise, sondern abwechslungsreich reiten. Die Trägheit des Pferdes entsteht ja eigentlich nur darin, das Pferd ist ein Energiesparer, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und der echt der Energiesparer ist, der sagt, oh, ich weiß ja nicht, wie lange Mutti heute wieder will. Dann gehen wir mal ein bisschen langsamer, damit ich das alles durchhalte.
Ja, aber danach noch die Runde durchs Gelände gehen, eine Stunde.
Und bei das Menschen ist ja häufig auch das Problem. Gibt es genau das Gleiche. Die einen gehen gerne zur Arbeit, die anderen gehen zur Arbeit, weil sie Geld verdienen müssen und finden es eigentlich ganz blöd. Und andere gehen gar nicht zur Arbeit, die kommen auch zurecht. Und so ist das bei den Pferden auch. Wenn du ein etwas träges Pferd hast, dann mach es ihm angenehm. Sei erfindungsreich. Schema F geht bei solchen Pferden überhaupt nicht. Bei solchen Pferden musst du ganz viel zuhören, was meint mein Pferd denn heute? Wie ist das Wetter heute? Es hat auch häufig mit Wetter zu tun. Manche Pferde sind bei kaltem Wetter viel agiler als bei warmem Wetter. Und umgekehrt gibt es das auch. Und da muss man gucken, es gibt auch depressive Pferde. Das Wetter blöd ist und schon seit 5 Wochen grau draußen. Ja, dann brauchst du da nicht mehr mit hochmotivierten Ideen von Piaf und was weiß ich ran ans Pferd, sondern musst einfach sagen, komm, vielleicht können wir was anderes machen. Bauen wir mal einen Trail auf oder irgendwas und denken wir mal weg von Leistung, sondern machen wir irgendwas für den Kopf.
Okay. Ich hätte noch was ganz, ganz Wichtiges, was wir heute noch gar nicht hatten. Wir reden sehr viel über die Wichtigkeit des Schritts und arbeiten zum Beispiel auch im Handarbeitskurs oder Basis im Sattel vornehmlich erstmal im Schritt, weil es ganz wichtig ist, dort erstmal Reiter und Pferd zu schulen für die richtige Bewegung, und haben auch schon proklamiert, dass der Schritt sehr wichtig ist, um Bewegungsmuster umbauen zu können und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ihr ausschließlich bis ans Lebensende nun im Schritt unterwegs seid. Ihr müsst auch in die nächste Gangart wieder kommen. Mhm. Mir ist das ganz wichtig, dann den Leuten auch immer mit auf den Weg zu geben. So, das machst du jetzt mal 2-3 Wochen, aber dann bitte nimm die nächste Gangart dann irgendwann wieder mit dazu. Vielleicht für kurze Sequenzen. Antraben und schauen, dass das Antraben gut wird und nicht durchtraben über 10, 20 Minuten. Wenn man ausschließlich nur noch im Schritt unterwegs ist, dann schule ich natürlich auch den Körper auf diese Belastung. Die kann zwar sehr hoch sein, aber die ist nicht ausdauernd. Die kann sehr kräftebringend sein. Das heißt aber, das ist eher sowas wie ein Gewichtheber an der Stelle und ist nicht der Langstreckenläufer. Das heißt auch, wenn ich nun dann irgendwann mal sage, ich möchte an den Trab gehen, dass das gar nicht lange funktioniert. Oder die Pferde, und da gibt es einige, die dann vielleicht auch von Grund auf mehr Energie mitbringen, dass die sagen, hör mal, jetzt werde ich langsam sauer. Ich kann diesen Schritt nicht mehr sehen. Ja? Und dieses Reglementieren über Zeitlupenschritt, so wie wir es gerade gehabt haben, Stop and Go, und ich darf nicht mehr los. Ich werde nur noch festgehalten. Und selbst, also wenn nicht mal mit einer harten Hand, sondern wenn ich über die Körpersprache des Menschen, wir haben da, so im Horsemanship haben wir solche Themen ja auch, wo die Pferde wirklich über Körpersprache gefangen gehalten werden. Das kann gerade dann auch, wenn es so in die Richtung spanisches Pferd oder so geht, dann können die richtig fieselig werden. Und dann kann man sich da auch mal jemanden Aufmüpfigen heranerziehen, der vorher vielleicht mal ganz lieb war. Mhm.
Welche Aussage würdet ihr über ein Pferd treffen? Fragt uns Bianca Katzenfaust. Welches beim Schritt den Kopf teilweise bis zum Boden streckt? Was können die Gründe dafür sein?
Rückenaua, Trageermüdung.
Sattel passt nicht.
Generelle Ermüdung, Pferd kann nicht mehr. Einfach Tagesermüdung, wenn ihr mal einen ganz langen Wanderritt gemacht habt, dann werdet ihr am Ende merken, wenn das Pferd nicht völlig durchgeknallt ist und nach Hause will, dann lässt es die Birne hängen, weil der Kopf einfach unsagbar schwer wird. Das ist nicht nur, dass der Reiter da oben ganz schwer wird, sondern der Kopf wird auch schwer und dann sagt das Pferd, ich halte das alles gar nicht mehr. Kann es nicht mehr halten, dann bammelt das alles runter. Denn ein Pferd von Natur aus würde wahrscheinlich schon längst gesagt haben, stopp, ich mache jetzt eine Pause, ich brauche mal Ruhe, dann döst es und wir beim Reiten merken das manchmal nicht und machen etwas zu lange. Ich will noch nicht mal von einer wirklichen Trageermüdung, es kann Tagesermüdung sein, sprechen.
Ja. Folgendes. Wir haben das gerade schon mal ganz kurz mit angebracht. In der Halswirbelsäule bzw. an der Halswirbelsäule haben wir Vorrichtungen, die ja dem Pferd ermöglichen, Kopf und Hals muskelkraftsparend zu halten. Das heißt, die Konstruktion Nacken-Rückenplatte, Nackenstrang ist so konstruiert, dass wenn dort Energie eingebracht wird, braucht das Pferd relativ wenig bis gar keine Kraft, um diesen 30 Kilo Kopf plus Hals irgendwie halten zu können, ohne die ganze Zeit Muskeln anspannen zu müssen. Das funktioniert sehr gut, funktioniert in dem Moment nicht mehr, wo ich hergehe und den Schritt verbastel, Trab verbastel, Galopp verbastel und viel mit der Hand mache. Das heißt, diese Energie kann nun nicht mehr in die Halswirbelsäule fließen. Ich nehme dem Pferd diese Energie und mein Pferd braucht die Stütze meiner Hände, um das Ganze tragen zu können. Wenn ich jetzt einen abgesunkenen Widerriss habe zwischen den Schultern und dann noch Energie selber über meine Kraft in die Halswirbelsäule gebe, dann ist das weg. Das heißt, das Pferd hat nicht mehr diesen Kraftsparmechanismus und muss sich in die Seile hängen. Es hat gar keine andere Chance. Und dann holt es sich darüber Entspannung.
Okay. Und eine letzte Frage, die kommt von meiner Freundin Karin Tillisch. Es gibt ja den alten Spruch, Du kannst nur rausreiten, was die Natur in das Pferd hineingesteckt hat. Heutzutage kann man noch ergänzen, was über Generationen hineingezüchtet wurde. Inwieweit kann der Mensch in die Grundgangarten überhaupt mit Training eingreifen? Und wie weit sollte er überhaupt? Wo hört das gesundheitsförderliche Training eurer Meinung nach bei den Grundgangarten auf? Und wo fängt die Manipulation aus falschem Ehrgeiz heraus, die dem Pferd schadet, an?
Nun, im Grunde ist diese Frage mit all den anderen Fragen, die vorher gestellt worden sind, beantwortet. Abschließend nochmal zu sagen, ja, du kannst so viel rundherum manipulieren, bis du dem Pferd noch andere Gänge reinreitest, die von Natur aus nicht drin sind. Bei einem natürlichen Fünfgänger ist das etwas anderes. Aber wie in Nordafrika zum Beispiel werden fast alle Pferde eingetötet, Pferde, die auch keinen Tölt von Natur aus haben, durch Fesseln von vorne nach hinten und so weiter, die dann eventuell durch bestimmte Zupfer noch unterbrochen werden in der Bewegung, kannst du dem Pferd einen Tölt beibringen oder einen Pass beibringen oder was auch immer. Und ihr seht das ja bei den Trabrennpferden durch Manipulation an der Kopfhaltung, die werden ja nach hinten geschnallt, die Köpfe, durch gewisse Gebisse und so weiter kannst du manipulieren, bis das Pferd im Trab fliegen kann. Du kannst alles Mögliche manipulieren, ja. Das ist richtig, aber ich sage es nochmal, wir in der Bückeburger Schule beschäftigen uns mit der Reitkunst in der Hohen Schule. Und für mich bedingt die Hohe Schule keine künstlichen Bewegungen, sondern die natürlichen Bewegungen des Pferdes vielleicht noch ein bisschen schöner zu machen, indem es die Kraft dazu bekommt, das mit dem Reiter zusammen
sich
auszuführen.
So zu bewegen, wie es sich bewegt, wenn es stolz ist, ja. Wenn es sich schön fühlt.
Ja.
So möchte ich, dass es sich zeigt, wenn ich es reite. Und wenn ich das begünstigen kann, dann ist eine Manipulation bzw. eine Einladung zu Veränderung sinnvoll. Und wenn ich bereits ein ruiniertes Pferd habe, das mir mit einem passigen Schritt daherkommt, dann muss ich versuchen, das zu diagonalisieren. Das machen wir in Bückeburg über einen spanischen Schritt.
Und über Seitengänge.
Wobei man gucken muss, welcher Seitengang wie stark abgestellt. Aber das machen wir tatsächlich ganz einfach. Da stellt sich einer daneben und der andere probiert aus, was ist jetzt günstig. Und der kriegt das Feedback von unten. Guck mal, jetzt tasten gerade so. Jetzt geht das schön. Und dann übt man das ein bisschen weiter mit dem Pferd über die nächsten anderthalb Wochen und ja, so kommt man weiter.
Du hast eben nochmal den spanischen Schritt angeführt. Eines,
der diagonalisiert.
Muss ich dazu sagen, der spanische Schritt ist keine natürliche Gangart. Der spanische Schritt, so wenn man ihn herausreitet mit mehreren Schritten hintereinander, ist etwas, was man in Reihe setzt, was die Natur so nicht vorgesehen haben. Den spanischen Schritt macht das Pferd ja eigentlich nur einen Schritt, wenn es zum anderen sagt, Abstand, geh weg, ja, dann macht es diesen Fuß nach vorne raus. Das ist natürlich dann in der Tat eine nicht natürliche Gangart, wenn wir das in Reihe setzen können und wir machen das geschickt, aber der muss wirklich gut gemacht werden, der Spanische Schritt, sonst schadet er, weil die Pferde den Rücken wegdrücken können dabei. Wenn es richtig gemacht wird, hilft der spanische Schritt in allen drei Gangarten, wenn man ihn andenkt, alleine schon.
Da die Diagonale wieder zu finden.
Diagonale zu finden und den Widerriss zu heben. So, das ist das Einzige, was wir sagen, wo ich sage, da gehe ich mit konform. Deshalb ist der spanische Schritt wahrscheinlich auch in fast kaum einer Reitlehre überhaupt erwähnt oder beschrieben, wie man es macht. Es ist eine Erfahrung, die wir hier gemacht haben. Und ich kann das auch ganz gut weitergeben an meine Schüler. Und wer es richtig macht, hat dann Nutzen von. Für uns hat der spanische Schritt überhaupt nichts mit Zirzensik zu tun, mit Vorführen von einer tollen Bewegung. Es ist ein schöner Nebeneffekt.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen zeigen wir es den Pferden ja schon manchmal vorm Anreiten. Mhm. Ja, aber nicht, weil wir sagen wollen, wir wollen in den nächsten 4 Wochen irgendwo im Zirkus auftreten, sondern wir machen das, damit wir den Pferden zeigen können, A, hör zu, B, kommst du dadurch schön in die Balance. So viel nochmal zum spanischen Schritt. Den müssen wir auch nochmal besprechen, weil wir sind jetzt im Schritt gewesen.
Das waren die Fragen für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr uns wieder mit euren Gedanken so herrlich durch den Abend geführt habt. Ich bringe das ja immer nur ein bisschen in Reihenfolge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Chris, dass du wieder dabei hast und mit uns die Fragen beantwortet hast. Mein lieber Mann, das hast du sehr schön gemacht.
Donnerwetter.
Wirst du auch nicht ausgelacht. Ich wünsche euch allen noch einen ganz tollen Abend. Wir sehen uns wieder. Nächste Woche spricht was dagegen?
Nichts dagegen, ne?
Sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es denn da wieder heißt, fragt die Krischkes.
Jawohl.
Dankeschön, schönen Abend euch. Tschüss.
Ciao. Tschüss.